Moin, hallo und Servus, ihr hört den Talkin' the Game Podcast. Wir stehen ganz, ganz kurz vor den Finals, vor den NBA Finals 2025 und sind hyped und deswegen müssen wir natürlich ganz dringend über die ganze Geschichte sprechen und ein bisschen in die Zukunft blicken, also zumindest mal in die nahe Zukunft. Und dazu habe ich mir den Christian eingeladen. Grüß dich, Christian.
Moin.
Moinsen. Und den Patrick. Hi, Patrick.
Servus, Jungs.
Hi. Und mein Name ist wie immer Semmo und ich würde sagen, wir starten direkt mal ins Thema rein und halten uns gar nicht zu lange mit anderen Themen auf, denn die Finals ist natürlich schon ein Brocken und da gibt es, glaube ich, einiges zu besprechen. Aber zuerst mal möchte ich mal wissen, Christian, wir haben jetzt hier eine Paarung stehen, die Oklahoma City Thunder gegen die Indiana Pacers. Wenn du das so hörst, was macht das mit dir?
Ich finde es großartig. Ich finde es wirklich großartig. Weil es ist ja nicht unbedingt das, was die Liga sich erhofft hat. Deswegen finde ich es großartig. Weil es sind halt Small-Market-Teams, ne? Muss man so ehrlich sein. Also ich habe vorher mal versucht, so ein bisschen Listen zu finden. Ist gar nicht so einfach, was Aktuelles zu sehen. Deswegen ist es ohne Ergebnis geblieben. Und man kann, glaube ich, einfach sagen, sie gehören schon beide zu den Teams, die man da ganz unten ranken muss. Und eben nicht zu den LAs und New Yorks und wie sie alle heißen. Also geht es ja auch darum, ja, wie, welche Einschaltquoten das im Endeffekt hat und alles und so. Ich finde, das ist das eine. Ich finde es cool, dass diese Teams sich durchgesetzt haben. Und ich finde beide Teams auch irgendwie wahnsinnig sympathisch. Also wenn ich an diese Interviews nach den Spielen von OKC denke, wo alle die Arme übereinander gelegt haben und sich gemeinsam freuen und die Pacers ja mit Tyrese Halliburton sowieso sehr, sehr sympathisch. Finde ich es auf der Ebene cool und ich denke, wir können ein sehr, sehr schnelles Spiel erwarten, in dem ja zwei Welten irgendwie aufeinander prallen. Einmal eine brutal gute Defense und einmal eine brutal gute Offense, was nicht heißt, dass die Teams nicht auf der anderen Seite auch super gut sind, aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie diese Stärken gegen diese krasse Herausforderung auf der anderen Seite funktionieren. Also ihr merkt schon, es gibt total viele Ebenen, auf denen ich die Serie cool finde. Und ich kann mir vorstellen, bei euch ist es relativ ähnlich, oder?
Ziemlich ähnlich. Also bei mir.
Ja, Patrick, gerne erst, natürlich.
Ich wollte sagen, bei mir absolut. Ich bin auch richtig happy mit dem Ausgang jetzt, den wir hatten. Es war tatsächlich auch vor den Conference Finals das Wunschfinale, was ich mir vorgestellt hatte, jetzt mit Pacers gegen Thunder. Ich finde die Thunder die ganze Saison schon nice und die Pacers dann spätestens seit Januar, seitdem sie deutlich besseren Ball spielen, sind die auch einfach richtig geil anzuschauen und in den Playoffs jetzt natürlich waren die Spiele einfach mit den Beteiligungen auch immer geil. Ich habe die Thunder-Serie gegen die Nuggets natürlich auch saueng verfolgt und eigentlich generell von den Teams jetzt jedes Spiel gesehen in den Playoffs. Deshalb wird das jetzt auf jeden Fall ein ziemlich nices Finals-Matchup. Ich glaube, dieses Small-Market-Ding ist uns ja sowieso relativ egal. Dementsprechend, glaube ich, wird das für uns Basketball-Fans einfach generell eine geile Serie, wo man sich ja freut, dass hier zwei schnelle Teams aufeinandertreffen, wie Christian schon gesagt hat, die, ja, keine Ahnung, also die schon ziemlich starke Playoffs gespielt haben mit den Thunder. Jetzt natürlich auch ein Team, was schon eine relativ krasse Regular Season hatte, eine der besten defensiven Lineups aller Zeiten raufschmeißen kann. Dazu noch diverse Bankspieler, die noch liefern können. Die Pacers auch mit ihrem egalitären System, was man so jetzt auch nicht immer sieht. Dementsprechend, glaube ich, wären das echt zwei spannende Finals-Teams, die wir hier sehen werden.
Unbedingt. Ich habe ja gerade mal die Liste nachgeschlagen, weil Christian das so erwähnt hatte mit den Small-Market-Teams und was das eigentlich für einen Unterschied macht. Das ist schon krass. Also auf dieser Market-List, wenn man so will, sind die Oklahoma City Thunder auf Platz 26. Und zwar wird er mal aufgeteilt in TV-Market-Size, also wie viele Haushalte im Prinzip erreicht werden durch die Übertragungen. Und Metro Population, also wie viele Leute leben da so in dem Umfeld, die dann nochmal theoretischer eigentlich in Frage kommen würden als Fans. Und da ist bei den Thunder 755.000 Haushalte, die quasi erreicht werden von 1,4 Millionen möglichen in dieser Umgebung von Oklahoma City. Bei den Pacers ist es ein bisschen mehr, das sind 1, ja, knapp 2 Millionen Market Size, also TV Market Size und knapp 2 Millionen insgesamt, die halt in dieser Umgebung von Indiana wohnen. Und wenn man dann so ein bisschen weiter nach oben geht, dann kommt man dann relativ schnell an bei zum Beispiel, was weiß ich, Atlanta, da sind schon mal 6 Millionen Leute irgendwie im Umkreis. In Chicago sind es 9,4 und in New York und LA natürlich, also New York 19 Millionen Metro Population und LA 13 Millionen. Also da stehen natürlich ganz, ganz andere Zahlen im Hintergrund und da kann man eigentlich ganz froh sein, ehrlich gesagt, dass es hier nicht so läuft wie beim Fußball, weil umso größer dein Market Share und dein TV Market Size, umso mehr Geld kriegst du ja, aber im Fußball halt nochmal erst recht. Und wenn das hier so wäre, dann hätte, glaube ich, kein Team aus dieser Größenkategorie jemals irgendwie eine Chance, da großartig vorzudringen in die Finals. Deswegen ist schon ganz gut so, dass wir hier unseren perfekten Milliardärskommunismus, möchte ich jetzt mal nennen, hier in der NBA haben, so wie er halt läuft. Genau, aber abgesehen davon, zur Ursprungsfrage, ich habe, glaube ich, auch im letzten und im vorletzten Pod schon gesagt, dass das mein Wunschfinale wäre, jetzt vor allem da die Celtics ja ausgeschieden sind und die Bulls gar nicht reingekommen sind, logischerweise. Ich nehme mal an, dass Patrick auch lieber gewesen wäre, die Warriors wären drin gewesen als die Thunder, aber Thunder sind natürlich auch ganz gut. Und das Schöne ist halt wirklich, wir haben hier zwei junge Teams, die tief sind, die schnell sind, die verteidigen können, die werfen können und so weiter. Also da sind sehr, sehr, sehr viele Komponenten gegeben, um einfach eine sehr spannende Serie zu machen. Und da habe ich auch tatsächlich extrem Bock drauf und ich glaube, es wird auch wirklich Spaß machen, hier zuzugucken, weil es einfach ziemlich viele Dinge gibt, auf die man sich da konzentrieren kann. Jetzt ist natürlich die Frage, Patrick, auf was guckst du denn zuerst? Also wenn du jetzt an diese Serie denkst, was ist so das, was dir so als erstes einfällt, wo du sagst, okay, da muss man mal ein Auge drauf werfen?
Also zum einen, das hat Christian angesprochen, die Pace bei beiden Teams. Also man denkt ja, glaube ich generell, dass die Pacers das schnellere Team sind. Ich habe gestern tatsächlich da mal nachgeschaut, was mich interessiert hat. Und Oklahoma ist in sämtlichen Pace-Stats vor den, also spielt noch schneller als die Pacers offensiv, außer nach Offensiv-Rebounds spielt man schon mal langsamer. Da ist man das langsamste Team der Liga. Aber ansonsten ist man im jeglichen Set quasi sogar noch schneller als die Pacers, die ja generell schon so als das schnellste Team der Liga gelten. Vermutlich halt auch, weil die Pacers einfach generell schnell spielen offensiv und halt nach zum Beispiel einem Made-Shot einfach ins Laufen kommen und Halliburton mit Hit-Ahead-Passen seine anderen Offensivspieler bedient und die Thunder tatsächlich, die forcieren halt viele Turnover und beenden so dann Possessions bei den Gegnern und kommen dann so einfach mit über Steals ins Laufen, was dann das Ganze auch wieder nach unten zieht. Aber ist tatsächlich, glaube ich, was sehr, sehr interessant wird. Generell ist so das Narrativ, was ich jetzt so mitbekommen habe, dass die Pacers Offense quasi so als Unstoppable Object gilt und die Thunder Defense quasi das Einzige sind, was sie vielleicht stoppen kann. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das Battle ausgehen wird. Generell natürlich, abseits davon, bin ich auch noch gespannt, welcher von den beiden Stars dem Ganzen so ein bisschen den Stempel aufdrücken kann. Also Tyrese Halliburton hatte jetzt ja in den Conference Finals und auch davor schon mal das ein oder andere Game, in dem er ein bisschen abgetaucht ist. Und bei ihm sieht man das halt auch ziemlich schnell, weil er dann nicht so viele Würfe nimmt, kommt dann mehr was Playmaking und sieht dann eben ziemlich komisch aus, wenn er ein Spiel mit nur 7 oder 10 Punkten oder so beendet. Das passiert Shea jetzt eher nicht so, weil der halt dann viel an die Linie auch kommt oder generell einfach länger draufhält, mehr versucht, das Ganze zu forcieren. Das ist so ein bisschen eine unterschiedliche Spielanlage, die wir hier sehen. Und ich werde auf jeden Fall beobachten, was sich da eher durchsetzen wird jetzt in den ersten paar Spielen der Finals. Man muss natürlich jetzt sagen, die Thunder mit Heimvorteil dürften so generell schon relativ klarer Favorit sein.
Also ich will es nur mal ein bisschen präzisieren, was du am Anfang gesagt hast. Ich finde diese Gegensätze, die da aufeinandertreffen, sind irgendwie ganz witzig eigentlich, weil nicht beides funktionieren kann. Also was Offense und Defense angeht, du hast schon gesagt, die Pacers verlieren halt einfach unfassbar selten den Ball. Okay, sie auch, aber bleiben wir erstmal bei den Pacers. Und auf der anderen Seite ist Okezie, wie du angesprochen hast, dafür bekannt, dass sie unglaublich oft den Ball klauen. Es kann aber ja nicht sein, dass die Pacers enorm selten den Ball verlieren und ihn gleichzeitig enorm oft geklaut bekommen. Also muss logischerweise irgendwie eine Seite sich durchsetzen. Und das finde ich das Spannende an der Serie, dass du diese enormen Stärken auf beiden Seiten hast und die jeweils eben vor eine riesige Prüfung gestellt werden, die es wahrscheinlich in dem Maß so noch nicht gab. Also okay, sie ist super da drin, dem Gegner Bälle zu klauen und daraus direkt die Offense zu generieren. Das ist halt ein ganz wichtiger Faktor, dass Leute wie J-Dub oder so super gut da drin sind, Defense zu spielen und gleichzeitig in die Offense schnell umzuschalten. Aber die Frage ist halt, wie klappt das gegen ein Team, das eigentlich extrem gut auf den Ball aufpasst? Und andererseits sind die Pacers gut genug darin, auf den Ball aufzupassen, wenn sie auf ein Team wie OKC treffen. Und das ist das ist das, was ich meine, diese krassen Dimensionen auf beiden Seiten, die aber nicht beide unterm Strich aufgehen können.
Ja. Ja, vor allem dazu gehören ja noch andere Sachen. Also du kannst eine schnelle Pace spielen. Dazu gehört ja dann meistens, dass wenn du ziemlich schnell unterwegs bist, dass du halt auch sehr schnell in Transition kommst. Das muss jetzt nicht zwingend so sein, aber es ist natürlich obvious, dass das irgendwie zusammenhängt. Und beide Teams wiederum sind aber sehr, sehr gut, selbst in Transition zu kommen und gleichzeitig aber auch in Transition zu verteidigen. Also das heißt, die Thunder sind sehr gut darin, irgendwie anderen die Transition-Punkte wegzunehmen. Indiana interessanterweise auch. Und gleichzeitig sind halt beide sehr schnell in Transition. Also es ist irgendwie auch so ein Ding, wo man einfach mal gucken muss, wer setzt sich denn da eigentlich wie durch. Und es ist wirklich spannend. Also die Pacers zum Beispiel haben 8,9 Punkte pro Spiel in der Transition erlaubt in der Regular Season und waren damit das beste Playoff-Team, das zweitbeste, gleich die Thunder mit 9,1. Und so kann man das ja jetzt bei relativ vielen Stats tatsächlich mit durchziehen. Und wir haben in manchen Serien schon so ein bisschen drüber gesprochen, so dass der Kampf der Stile und sowas, wenn ihr euch noch erinnern könnt an die erste Runde oder als die Celtics gegen die Knicks gespielt haben und wir vorher drüber gesprochen haben und sowas. Es waren immer so unterschiedliche Stile, wer geht wie ran, genauso bei den Knicks natürlich gegen die Pacers. Aber hier haben wir halt sehr ähnliches Team, natürlich gibt es Unterschiede. Klar haben zum Beispiel die Thunder sehr, sehr viel Fokus irgendwie auf der Defense, die sie auch wahnsinnig stark machen. Da werden wir bestimmt gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Den Fokus haben die Pacers vielleicht nicht, obwohl die Pacers natürlich auch für ihre Verhältnisse eine extrem starke Defense spielen, jetzt in den Playoffs. Aber ansonsten sind da sehr, sehr viele Ähnlichkeiten und ich kann mich gar nicht so richtig dran erinnern, wann das letzte Mal eigentlich so war, dass man ja sich so nahe gekommen ist stilistisch.
Ja, finde ich interessant, weil zum einen sagen wir gerade, die sind sich stilistisch schon sehr nahe irgendwie, aber andererseits finde ich, gibt es bei den Teams schon relativ klare Unterschiede nochmal, also wie die Offense kreiert wird, zum Beispiel bei den Pacers haben wir halt einen sehr, sehr egalitären Spielstil, wo irgendwie jeder mal was mit dem Ball in der Hand machen darf. Es wird sehr viel gerannt. Bei den Thunder, finde ich, ist es zwar teilweise auch so, aber da ist es schon definitiv heliozentrischer, als es jetzt bei den Pacers der Fall ist. Also ja, da geht halt viel über SGA, der auch mit Abstand am meisten hier scored in dem Team. Danach Jalen Williams, der noch über 20 Punkte kommt. Aber danach sind da schon relativ klare Abstufungen, die wir so bei den Pacers jetzt gar nicht so haben. Also da ist zum Beispiel der Topscorer jetzt in den Playoffs Siakam mit 21,1 Punkten und dann Halliburton mit 18, Turner 15, Nismith 14 und bei den Thundern haben wir halt hier schon 30, 20 und dann schon deutlich klarere Abstufungen nach unten, finde ich.
Ja, stimmt. Und es gibt natürlich auch, gerade wenn man auf die Regular Season guckt, gewisse Dinge, die einmal ins Auge stechen. Also was ich zum Beispiel spannend fand, war, dass die Differenz zwischen dem Net-Rating der Thunder und dem Net-Rating der Pacers in der Regular Season genauso groß ist wie die Differenz zwischen dem Net-Rating der Pacers und dem Net-Rating der Hornets. Also da war in der Regular Season ziemlich großer Graben eigentlich zwischen den zwei Teams. Und jetzt muss man natürlich sagen, dass sich die Pacers da dann, ihr habt es ja vorhin auch schon erwähnt, seit Januar ziemlich rangekämpft haben und es einfach viel besser gelaufen ist. Auch vor allem weil Halliburton halt natürlich deutlich besser reingekommen ist, einfach ins Spiel. Aber es sind schon Dinge, also wenn man Unterschiede suchen möchte, dann findet man die definitiv auch. Also so ist es jetzt nicht.
Ja, zur Erinnerung nur mal diese zwei Spiele. Da war jeweils Chet nicht dabei, also der war noch zum Zeitpunkt verletzt. Im ersten Spiel hat auch Nesmith gefehlt auf Seiten der Pacers. Ging dann so aus im Dezember mit +6 für OKC, also das war ein bisschen knapperes Ding. Das zweite dann mit 21. Was ich ganz spannend finde, wenn man mal reinschaut, also wir haben ja eben darüber gesprochen, dass OKC sehr gut darin ist, nach Steals Offense zu generieren. Und ich habe ein bisschen Frage gestellt, wie gut klappt das gegen ein Team wie die Pacers, die halt sehr gut auf den Ball aufpassen. In diesen zwei Spielen zeigt sich, wenn man da genau reinschaut, tatsächlich, dass OKC gar nicht so viele Punkte durch gegnerische Turnover generiert hat. Und sie haben halt trotzdem zumindest einmal deutlich gewonnen, das andere Mal auch gewonnen. Es zeigt sich also, und das kann man, glaube ich, auf relativ vielen Ebenen bei OKC durchspielen. Sie haben ihre Stärken, aber wenn die jetzt nicht so eins zu eins klappen, also wenn sie jetzt nicht super viele Punkte aus gegnerischen Turnovern generieren, heißt das nicht automatisch, dass ihr Spiel nicht mehr funktioniert oder so. Das hat sich in den Spielen eben gezeigt, in denen die Pacers sogar weniger Turnover begangen haben als normalerweise im Schnitt der Saison. Also sie sahen jetzt nicht gegen OKC total viel schlechter aus beim Thema Ballkontrolle. Und ja, das ist halt für OKC schon ein ganz gutes Zeichen, wenn es auch so funktionieren kann.
Ja, trotzdem stellt sich auch so ein bisschen die Frage, wenn man sich anschaut, wie die Thunder verteidigt haben bisher in den Playoffs und vor allem jetzt in der letzten Serie gegen die Timberwolves, was ja auch schon krass war, weil man ja gemerkt hat, dass die Timberwolves irgendwie nicht so richtig ein Mittel finden. Und Spieler wie Julius Randle oder Edwards, die ja vorher wirklich geglänzt haben, eigentlich in den Playoffs da einfach nicht so richtig ihr Spiel aufziehen konnten. Wenn man das jetzt überträgt auf die Pacers, ist für mich auch so ein bisschen die Frage, wie kriegen die Pacers es hin, ihre wirklich ein bisschen chaotische und free-flowing Offense, die sie da immer so am Laufen haben, auch so durchzusetzen gegen die Thunder? Weil es ist ja schon so, also es sieht ja nach komplettem Chaos immer aus, was die Pacers spielen. Es ist natürlich nicht komplettes Chaos, aber es fußt schon auf so einem kreativen Element von Halliburton. Also möglichst schnell irgendwie nach vorne kommen, irgendwelche Dinge initiieren. Der Ball läuft wahnsinnig viel. Die Spieler der Pacers haben den Ball sehr kurz in der Hand. Und irgendwo findest du dann einen offenen Shooter und dann sind natürlich auch gute Shooter da. Ne? Nesmith, Nembhard und so weiter und so fort. Und daraus dann irgendwie was machen. Jetzt ist es halt so, dass die Thunder genau diese Leute haben, wie Lu Dort und Co., die immer irgendwie in den Wegen stehen und immer irgendwie ihre Hände drin haben. Und ich bin so ein bisschen am Überlegen, gerade wenn du so eine Offense hast, wo der Ball viel läuft, irgendwie, wo es ein bisschen chaotisch zugeht, ob das nicht irgendwie genau das, was die Thunder da defensiv bieten können, eigentlich wirklich so ein Doomsday-Szenario ist für das, was die Pacers dann spielen. Weil wenn du denen zwischendrin einfach mal den Flow rausnimmst, ich meine, das sagt ja schon so schön der Begriff Free Flowing, und du nimmst irgendwie den Flow raus, weil du halt immer mal wieder eine Hand drin hast. Wie schnell kollabiert die Offense da? Oder Patrick, meinst du, da gibt es dann doch nochmal auch einen Plan B, rein offensiv vom Coach?
Gute Frage. Ich denke einfach, dass Carlisle da mittlerweile klar genug ist, beziehungsweise gut genug ist. Hat, finde ich, in den Playoffs jetzt immer sehr gute Lösungen gefunden. Ich denke auch, dass die Thunder Defense da so das Nonplusultra sein wird, was das Ganze angeht. Und da bin ich auf jeden Fall auch gespannt, wie das aussehen wird. Wir haben jetzt bei Eastern Conference Finals MVP Pascal Siakam gesehen, dass er dann schon teilweise das Team in Anführungszeichen tragen kann. Man muss aber halt auch sagen, dass er da schon sehr, sehr abhängig am Ende ist. Also von seinen Two-Pointern jetzt in den Playoffs sind zum Beispiel 70% assisted, von seinen Three-Pointern ist jeder assisted. Also wenn Halliburton da komplett aus dem Spiel genommen wird, dann stelle ich mir das schon extrem schwer vor für die Pacers. Ich glaub halt, dass man ihn nicht komplett aus dem Spiel nehmen kann. Die Frage ist halt, kann er so ein bisschen wie Jimmy Butler das teilweise auch immer gemacht hat, quasi erst so seine Mannschaft ins Laufen bringen und dann selber übernehmen? Oder muss er einfach, keine Ahnung, 25 Punkte per Game averagen, und dann so seine Assists ein bisschen runterfahren, was so, was Butler und Jokic ja teilweise dann auch machen mussten, wenn es dann später in Playoff-Serien ging, einfach weil man dann quasi lieber damit lebt, wenn der Superstar einen abschießt und man die ganzen Rollenspieler oder zweiten, dritten Optionen quasi nicht mehr so offen stehen lassen möchte. Da bin ich mal gespannt. Ich denke, dass Karl-Al, wie gesagt, da definitiv ein paar Lösungen parat haben wird. Ich bin auch mal gespannt, wie es bei ihm mit der Rotation ausschaut. Er hat es jetzt in den Playoffs tatsächlich ja geschafft, extrem lange Rotationen spielen zu lassen, also immer eigentlich 10 oder sogar 11 Mann teilweise. Also da bin ich gespannt, ob das so weitergeht oder ob ihr hier jetzt in den Finals tatsächlich dann eher die Thibodeau-Richtung geht und eher so 7, 8 Mann spielen lassen wird.
Ja, wobei das bisher wirklich auch eine Stärke war, dass sie eben so viele spielen konnten. Und ich glaube, gerade in der Serie gegen New York hat man ja gesehen, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn du auch irgendwie nach 40 Minuten im Game irgendwie noch ein paar frische Leute irgendwie bringen kannst, die dir dann aber auch was bringen, ne, und nicht irgendwen dahin stellst. Also das ist schon spannend. Und beide Teams, muss man auch sagen, sind ja annähernd ähnlich tief. Das heißt, beide können auch entsprechend adjusten, indem sie halt dann nochmal Leute bringen, die ein anderes Element mit ins Spiel bringen, die aber trotzdem irgendwie vielleicht einen Wurf haben, die trotzdem verteidigen können. Also ja, wird spannend zu sehen sein, ob es dann irgendwie runtergedampft wird ein bisschen oder ob diese Tiefe erhalten bleibt, die bisher ja auch gespielt wurde. Da, ja. Auf der anderen Seite ist ja so, dass die Thunder, wenn sie denn irgendwo mal Probleme hatten, dann war es ja oft so ein bisschen die Offense, die manchmal so ins Stottern geraten ist, nicht ganz so rund gelaufen ist. Jetzt haben sie Stars, wie du es schon erwähnt hast, Patrick, die da sehr heliozentrisch unterwegs sind. Aber Christian, glaubst du, dass die Pacers auf ihrer Seite auch die Offense ein bisschen einschränken können, die Thunder da so aufs Parkett bringen? Weil mit Leuten wie Nesmith zum Beispiel haben sie ja schon bockstarke Verteidiger, die jetzt auch in den Playoffs schon bewiesen haben, dass sie den einen oder anderen Star, ich will jetzt nicht sagen ausschalten, aber auf jeden Fall extrem nerven können.
Ja, ich glaube, bei so Superstars ist es immer schwierig, die komplett aus dem Spiel zu nehmen. Also da musst du schon auf einem absolut elitären Level unterwegs sein. Ich weiß gar nicht, ob das so der Hauptfokus sein muss, dass du Shea aus dem Spiel nimmst. Also ich gehe von aus, dass Andrew Nembhard, der jetzt gegen Jalen Brunson am Ende der Serie sehr gut aussah, dass er den Job haben wird. Das kann natürlich auch ein Aaron Nesmith machen. Ja, aber wenn man unterm Strich guckt, also in der Wolves-Serie, Jane McDaniels war da häufig der Verteidiger. Und wenn man dann auf den Unterschied schaut, der ist jetzt nicht so weltbewegend, ehrlicherweise. Also Shea vorher in den Playoffs 29,8 Punkte im Schnitt gegen die Wolves, also gegen Jane McDaniels oft 29, also 0,8 weniger, hat ein True-Shooting von 2% weniger aufgelegt. Also der hat ihn jetzt nicht komplett kalt gestellt. So, ja. Ne? Und ich glaube, der Fokus muss vielmehr sein, dass du nach der zweiten, dritten Option schaust, dass du die vielleicht versuchst, halbwegs aus dem Spiel zu nehmen. Also J-Dub, der sah jetzt zuletzt im Playoffs sehr gut aus. Aber wir haben auch sonst in den Playoffs gesehen, dass er ein bisschen wackelig war. Ne? Also der Anfang der Playoffs bei Jane Williams war jetzt noch nicht so berauschend. Chet ist ein anderer Spieler, den man dann wahrscheinlich im Blick haben muss. Und ansonsten hast du natürlich das Thema Shooting. Das ist vielleicht ein Punkt, bei dem die Thunder, weil sie es oft nicht müssen, ne, nicht so hervorragend aussehen. Also Shooting in der ersten Playoff-Runde 31%, zweite Runde 32%, jetzt 38% am Ende, also wird dann auch wieder besser. Man darf trotzdem nicht vergessen, dass es auch ein sehr gutes Shooting-Team sein kann. Aber jetzt so der Vergleich in den Playoffs war schon unterschiedlich. Also während die Pacers bei 40% liegen, kommt OKC eben auf 6,5% weniger. Ich würde aber eher davon ausgehen, dass die Pacers wahrscheinlich ein bisschen weniger gut treffen und OKC dann wieder besser. Also beide gleichen sich im Endeffekt an. Aber vielleicht ist das so ein Punkt, es mal drauf ankommen lassen. Lass sie halt viel werfen, schau mal, was sie draus machen. Aber vielleicht wird das auch ein totaler Schuss in den Ofen, weil am Ende sich herausstellt, ja, okay, sie kann halt auch gut werfen. Weil das haben wir gesehen, in der Regular Season kam OKC auf die 6 meisten erzielten Dreier unter 30 Teams. Ne? Da waren die Pacers auf 16. Also das sieht schon wieder ganz anders aus als jetzt in den Playoffs. Es ist halt immer ein Streak. irgendwie. Und man muss schauen. Also ich denke, das wird auf jeden Fall ein Versuch sein, dass man sie einfach mal viel werfen lässt so und guckt, vielleicht läuft es ja nicht so gut. Und ansonsten weiß ich nicht. Also die Defense gegen Shay ist jetzt nichts, keine Sache, bei der ich glaube, dass die so viel verändern wird in der Serie, sondern es sind eher andere Aspekte der Defense.
Patrick, wenn du, kommen wir doch mal gleich relativ früh im Pod einfach mal zu dem Thema, was wir einfach nicht auslassen können, nämlich immer die guten alten X-Faktoren. Es gibt ja immer so kleine Sachen, die den Ausschlag geben können, die nicht so richtig ins direkt in den Blick springen, möchte ich es mal nennen. Das sollten ja eigentlich X-Faktoren sein, ne? Wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, wer ist der X-Faktor der Serie? Und dann sagst du Shai Gilgeous-Alexander, dann ist das irgendwie ein bisschen lame, weil der ist halt ein Star, klar. Aber fallen dir auch kleinere Dinge ein, wo du sagen würdest, die hast du auf dem Zettel und da würdest du gerne drauf achten, weil das muss irgendwie funktionieren, egal auf welcher Seite, damit es einfach läuft irgendwie in dieser Serie.
Ich bin gespannt, wie viel Double Big wir sehen werden bei den Thunder. Tatsächlich, das hat in den Playoffs jetzt nicht so brillant geklappt teilweise. Also Lineups mit nur Hartenstein oder nur Chet Holmgren, die sahen gut aus. Mit beiden war es eher ein bisschen shaky über, glaube ich, alle drei Serien jetzt. Bin ich gespannt, wie man sich dagegen die Pacers anstellen wird, beziehungsweise ob die auch was dagegen machen können. Die haben ja auch ein bisschen Five Out, was sie mal zocken können, ob das quasi schon ein Problem ist für Hartenstein dann, ob der dann so ein bisschen in Anführungszeichen vom Feld gespielt werden kann oder ob Hartenstein mit seinem Rebounding und seinem Floater-Game, wo er doch relativ stark ist, ob das ein Faktor sein kann, der dem Pacers so ein bisschen das Genick brechen kann. Christian hat gerade schon die Dreierquote angesprochen. Man muss ja sagen, über die Regular Season hatten die Thunder nicht nur die sechstmeisten Dreier, die sie getroffen haben, sondern auch die sechstbeste Quote. Also wenn sich das wieder an die normale Quote, die wir jetzt über ein ganzes Jahr gesehen haben, annähert, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es für die Pacers ziemlich schnell, ziemlich bitter werden kann, je nachdem, ob man noch irgendwie länger 50% werfen kann mit ein paar Rollenspielern, was die Pacers ja über die Playoffs jetzt teilweise geschafft haben. Oder ob sich das wieder so ein bisschen annähert. Also wenn man hier schaut, Ernie Smith zum Beispiel über die gesamten Playoffs jetzt immer noch 50% Dreierquote. Also wenn der weiterhin so hot ist, dann kann es das vielleicht sogar ein bisschen negieren. Aber da denke ich, dass das auf jeden Fall auch einer der Faktoren sein könnte, die man schnell übersieht sonst.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Christian, hast du auch Punkte, die irgendwie in die Richtung gehen?
Ja, verschiedene. Also wir reden immer sehr positiv und auch völlig zu Recht vom egalitären System der Pacers. Wir wissen, dass Tyrese Halliburton, der kann natürlich auch mal scoren, aber es gibt halt viele Spiele, in denen er sich unfassbar viel scored. Ich habe ein bisschen aus einer Pacers-Perspektive Angst davor, dass alle ganz gut spielen, alle Rollenspieler liefern, aber am Ende doch nichts dabei rauskommt, so wie wir es bei den Wolves jetzt teilweise gesehen haben. Also die Wolves waren dann stark, wenn Anthony Edwards und Julius Randle performt haben. Also sie hatten vorher in den Playoffs, bevor sie auf OKC getroffen haben, zusammenrechnen, knapp über 50 Punkte und gegen OKC waren es dann halt einfach 10 weniger, die sie zusammen erzielt haben. Also Julius Randle, das war ein richtig krass, von 24 auf 17 runtergekracht. Also er war zwar noch effizient, aber wenn du halt im Volumen da nicht mehr so viel scorst, ist auch was anderes. Und da gab es dieses Game 4, was finde ich für die feine Serie jetzt eigentlich ein ganz gutes Beispiel ist, was die Pacers sich sehr genau anschauen sollten. Da gab es nämlich haufenweise Rollenspieler bei den Wolves, die richtig geliefert haben. Also Nickeil Alexander-Walker 23 Punkte, Jane McDaniels 22, DiVincenzo 21 Punkte. Denkt man erstmal, wow, wenn die Rollenspieler alle so abgehen, dann muss ja gut gelaufen sein. Ja, sie haben das Spiel am Ende verloren, weil Anthony Edwards 16 Punkte und Randle sogar nur 5 erzielt hat. Denn OKC hat die Rollenspieler machen lassen. Die konnten machen, was sie wollen. Und haben alle performt, ist halt dann das Risiko. Aber wenn die Stars rausgenommen sind, wird es eben schwieriger. Und ich glaube, dieses Spiel sollte man sich sehr genau anschauen, was da schiefgelaufen ist auf Wolfs Seite. Ist natürlich ein völlig anderes Team, kann man natürlich nicht eins zu eins vergleichen. Aber diese Stärke in der Breite kann halt auch nach hinten losgehen. Du brauchst schon, denke ich, Spieler, die vorangehen, auch im Scoring vorangehen. Das ist nicht nur Tyrese Haliburton, sondern halt vor allem Pascal Siakam. Mhm. Ich denke, das muss auch eigentlich so der Hauptscorer dann sein, weil von Tyrese werden wir es nicht immer bekommen. Aber wenn wir einen Siakam haben, der über 30 Punkte auflegt, 35 Punkte oder so, ist es schon ein anderes Spiel, wenn gleichzeitig eben diese Breite weiterhin gegeben ist. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass das Scoring in der Spitze auch stimmt und nicht nur in der Breite bei den Pacers. Was hast du zu bieten, Sembo, so an X-Faktoren?
Ich muss nur gerade lachen, weil ich finde es immer ganz witzig, wenn wir so von der Spitze und der Breite und der Tiefe und der Stärke sprechen und dann irgendwie, du hast das jetzt hervorragend gemacht, aber das wird ja auch ganz gerne mal durcheinander gewürfelt. Und ja, nee, ich habe, also zum einen Punkt habe ich, da möchte ich mich gerne dem Patrick ein bisschen anschließen. Ich finde spannend, wie dieses Spiel gegen Miles Turner funktioniert sozusagen, weil Miles Turner ist ja mehr oder weniger die Ring-Defense der Pacers und die Thunder müssen halt auch ein bisschen gucken, wie sie damit umgehen. Jetzt haben sie halt Leute wie Jalen Williams zum Beispiel, der gut aus der Midrange irgendwie abschließt, ein Isaiah Hartenstein, der Floater und so weiter drauf hat, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was machst du halt mit diesen Leuten? Versuchst du eher Turner rauszuziehen, um dann irgendwie zu ziehen, beziehungsweise dann auch die Würfe von draußen irgendwie zu nehmen, aber da ist halt Turner gar nicht so schlecht irgendwie daran, die zu verteidigen, weil er auch einfach auch wahnsinnig lange Krakenarme hat. Oder versuchst du halt ihn irgendwie in seiner Drop-Coverage irgendwie zu sozusagen also aus der Balance zu bringen, also mal einen Schritt raus und dann hin, sodass er einfach die Leute hinter sich verliert. Also was man bei ihm ganz oft gesehen hat, ist, dass er lässt sich dann relativ einfach rausziehen und wenn dann hinten einer cuttet, dann ist einfach nicht so viel Defense irgendwie unterm Korb da und dann kollabieren die ganz gerne mal hinten. Also ich glaube, dass die Thunder sich ganz genau überlegen werden, wen sie gegen Turner spielen lassen, wie oft vor allem und ob sie das nicht wirklich nutzen, ihn da einfach so ein bisschen aus seiner Comfortzone irgendwie rauszuziehen, um dann da was zu machen, weil einfach sonst, da ist einfach niemand bei den Pacers, der die Rolle von ihm irgendwie so halbwegs übernehmen kann. Das kann Siakam nicht, das kann vor allem jemand wie Obi Toppin nicht oder wen auch immer sie dann auf den großen Positionen einwechseln, und wenn wir jetzt Richtung Thomas Bryant oder so gucken, da wird's, oder Tony Bradley, Bulls-Legende Tony Bradley, muss ich dazu sagen, dann wird's natürlich auch ein bisschen düster. Also das ist interessant. Gleichwohl, wenn natürlich die Thunders irgendwie nicht hinkriegen, dann irgendwie auch ihre Midranger, beziehungsweise dann in dem Fall ihre White Midranger oder ihre Dreier draußen zu treffen, machen sie es denn. Dann passt das natürlich einfach, weil dann können die wirklich droppen und dann ist einfach unterm Korb dicht. Also das wird ziemlich interessant sein, wie die da gegeneinander auflaufen. Und ein anderer Punkt ist für mich, also ich habe sie vorhin schon ein paar Mal erwähnt, aber ich muss trotzdem nochmal drauf abstellen, sind halt sowohl Nesmith als auch Nembhard, weil in der Regular Season Serie, also waren ja nur zwei Spiele, aber ich nenne es jetzt trotzdem mal eine Serie, war es halt so, dass Nesmith hauptsächlich Williams verteidigt hat und Nembhard hauptsächlich Gilgeous Alexander. Die haben da zwischendrin auch mal gewechselt. Aber das werden die zwei Hauptassignments sein. Logisch versuchen die Thunder jetzt natürlich irgendwie ein Mismatch zu kreieren und dann vielleicht irgendwie mal auf Haliburton irgendwie zu kommen oder sowas. Das ist ganz klar. Aber es ist auch klar, wer eigentlich so ein bisschen die Jungs irgendwie übernehmen soll. Und ich glaube, dass das zum einen in den Phasen, in denen dann auch wirklich Mann gegen Mann, also Nembhard gegen Gilgeous Alexander zum Beispiel, spielt, dass das auch wirklich funktionieren kann, im Sinne von, er ist halt jemand, der sehr beweglich ist, der einfach das Game des Gilgeous Alexander da drauf hat, irgendwie so ein bisschen mitgehen kann. Von der Geschwindigkeit her, von der Variabilität her. Und ich glaube, dass sie damit den Thunder schon so ein bisschen wehtun können und natürlich versuchen werden, irgendwie den Ball irgendwie aus den Händen von Shay rauszuforcen, aber der Anglizismus ist selbst mir zu blöd. Also halt irgendwie wem anders halt in die Hand zu geben. Und dann muss halt beispielsweise Williams liefern und der hat dann auch wieder einen guten Verteidiger gegen sich. Also dieses Mismatch-Hunting irgendwie, das wird auf beiden Seiten schon krass sein. Wobei natürlich die Thunder insofern den Vorteil haben, dass sie halt durchgehend mehr oder weniger gute Verteidiger in der Regel auf dem Platz haben, während die Pacers halt nicht nur gute Verteidiger auf dem Platz haben. Also du kannst durchaus mal Jemanden wie Pascal Siakam irgendwie in eine Situation bringen, in der er sich absolut nicht wohlfühlt. Auch jemand wie Miles Turner halt, wenn er einfach zu weit draußen ist irgendwie und das Ganze dann halt so ein bisschen an Länge und Beweglichkeit scheitert. Ein Obi Toppin und so weiter, ich habe es alle schon erwähnt. Ein TJ McConnell vielleicht auch. Also da gibt es schon Leute, die du angreifen kannst. Und auf der anderen Seite frage ich mich halt so ein bisschen, wen genau willst du denn eigentlich so richtig angreifen auf Seite der Thunder? Also da wird es wirklich interessant sein, wen suchen sich die Pacers eigentlich raus? Also was genau ist das Mismatch-Hunting aus Sicht der Pacers? Und wie gehen eben dann die Thunder damit um diese agilen und defensiv starken Wings abzuschütteln? Also es werden zwei Sachen sein, auf die ich ziemlich achte. Und ansonsten, aber das ist jetzt, ich meine, X-Faktor ist ein bisschen lächerlich, weil wir haben es auch schon angesprochen, so ein bisschen Captain Obvious, dieses Thema Transition Defense. Wenn du halt zwei Teams hast, die einfach alles in Grund und Boden rennen, dann musst du halt auch wirklich wahnsinnig schnell im Kopf sein, wenn du merkst, okay, der Ball ist irgendwie verloren, sofort zurückzukommen und in deine Position zu gehen. Da gibt es Teams in der NBA, da würde ich sagen, die Serie ist ein Sure-Shot, weil du einfach jedes Mal hinterrennst und da steht dann einfach niemand, Bulls, Hüstel. aber bei den beiden Teams wissen wir ja mittlerweile, dass die das ziemlich gut können. Und es wird auch so ein bisschen so ein Mindgame sein. Also wer ist einfach wacher, wer ist fitter, wer weiß in der richtigen Situation irgendwie, dass er sofort nach hinten geht, dass er richtig steht irgendwie und dass er vor allem dann auch, und jetzt aus Sicht der Thunder, dieses kreative Element, was ein Halliburton da reinbringt, früher unterbindet. Weil wenn du ihn natürlich auch ins Rennen kommen lässt und gibst ihm auch den Platz und er kann die Pässe finden, Halliburton muss nicht selber scoren. Also der weiß schon, wie er seine Pässe anbringt. Das heißt, einfach ihm irgendwie den Weg zu scoren dicht machen, das reicht nicht. Auch wenn ihr natürlich recht habt mit dem, was ihr vorhin gesagt habt. Ich meine, die Stars müssen auch liefern. Also wenn du jetzt irgendwie Halliburton Scoring wegnimmst, das müssen natürlich auch erstmal die Pacers in irgendeiner Art und Weise auffangen. Aber trotzdem kann er natürlich für eine sehr, sehr gute Offense weiterhin sorgen. Und da wird es einfach interessant sein, wann die Thunder da so richtig zugreifen. Ob sie ihn vielleicht teilweise über den Platz wirklich von vorn bis hinten einfach doppeln. Ob sie eben mit Leuten wie Caruso oder so Hardcore-Nervensägen entgegenstellen und die dann einfach schnell abwechseln, sodass er sich auch nicht richtig drauf einstellen kann. Also das wird wirklich spannend. Und ich glaube, so ein Matchup, das so viele Optionen und Variabilitäten bietet irgendwie, hätten wir, glaube ich, mit anderen Paarungen einfach nicht gehabt. Deswegen bin ich schon ziemlich begeistert, dass wir jetzt hier die Thunder gegen die Pacers sehen. Und ich sitze ja auch nicht ganz zufällig mit einem, ihr seht es gerade nicht, weil wir die Kameras nicht angemacht haben, um eine bessere Internetverbindung zu haben, alle miteinander. Aber ich sitze ja auch schon mit einem Pacers-T-Shirt da. Und muss sagen, das wäre nämlich meine nächste Frage an euch gewesen. Ich route echt für die Pacers. Also wir können dann gleich nochmal dazu kommen, an wen wir glauben, also was dann unsere Tipps sind. Aber ich fände es so geil, wenn die Pacers einfach diesen Titel holen würden. Denn, und das müssen wir jetzt auch nochmal erwähnen, das haben wir ja vorhin noch gar nicht besprochen, beide Teams haben ja noch nie einen Titel geholt. Jetzt muss man das ein bisschen einschränken bei den Thunder. Denn die waren ja irgendwann mal die Seattle Supersonics und die haben mal einen Titel gewonnen, aber seitdem das Team in Oklahoma ist, wurde da nichts gewonnen. Man war einmal in den Finals, genauso waren die Pacers einmal in den Finals, und zwar vor 25 Jahren, nämlich genau im Jahr 2000, da hat man dann gegen die LA Lakers verloren, rund um Kobe. Und bei den Thunder ist nicht ganz so lange her, da war es glaube ich 2012, finde ich gerade meine Notiz nicht mehr, aber ich müsste 2012 gewesen sein.
War 2012, ja.
Genau, und seitdem auch nicht mehr. Das heißt, wir haben hier zwei Teams, die wirklich Bock drauf haben, die einfach selber noch keinen Titel haben, die, glaube ich, da ziemlich heiß drauf sein werden. Und jetzt, um nochmal auf die Pacers zu kommen, ich finde, wenn ich nicht so hundertprozentig weiß, wer das Team ist, für das ich route. Also wenn jetzt da die Celtics stehen würden, dann wäre es für mich klar. Bei den Bulls auch. Auch wenn ich mich über die immer aufrege, aber natürlich wäre ich dann begeistert, wenn sie da stehen würden. Aber wenn ich nicht so genau weiß, wer, dann bin ich meistens eher für den Underdog. Und das ist natürlich so ein kleiner Not dann in Richtung meines Tipps. Der Underdog hier ist für mich, oder sind für mich klar die Pacers, aus verschiedenerlei Gründen. Und ich fände es einfach so geil, wenn so ein Team wie die Pacers, die jetzt ja wirklich jahrelang gescholten wurden, weil immer die Frage war, gehen die denn jetzt in den Rebuild, gehen sie nicht in den Rebuild, ist das eigentlich ein Rebuild, müssten sie nicht mehr rebuilden, müssten sie eigentlich nicht in den Tanking-Modus gehen, ja, nein und so weiter. Und die es jetzt irgendwie über Jahre geschafft haben, das Team so unter dem Radar soft umzubauen und plötzlich ein Team zu erschaffen, das hier in den Final steht. Also ich finde diese ganze Story da außenrum so cool und macht mir so Spaß, abgesehen mal von den Charakteren, die da spielen und dem Spielstil, dass ich einfach extrem Bock hätte die Pacers mit dieser Trophäe in der Hand zu sehen und den Ringen am Finger natürlich. Wie geht's euch da?
Ja, ähnlich. Also ich meine, wir sind ja haben ja beide schon im Grunde ein Gruppenticket über Jahre gebucht für den Pacers Hype Train. Ja. Und ich glaube, was da spreche ich bestimmt ein bisschen für uns beide, was uns ja irgendwie schon immer begeistert hat an diesem Team, war dieses unkonventionelle auch ein bisschen. Also gar nicht immer diese Wege zu gehen, die andere gehen, sowohl bei der Kaderplanung, bei der Kaderzusammenstellung, gehört natürlich auch Glück damit dazu, das ist logisch, aber auch so im Spielstil. Also was ich sehr empfehlen kann, ist ein Artikel von The Ringer, den hat Danny Chow geschrieben, der heißt The Indiana Pacers Will Kill You With Weirdness. Und genauso liest sich auch eigentlich der ganze Artikel. Ist wunderschön geschrieben und es geht ein bisschen darum, also wir haben ja einen schönen Absatz gerade nochmal rausgesucht. The guiding lights may not look like the kinds of stars we've grown familiar with, but the difference has been the difference. Also es ist halt dieses andere, das dieses Team im Endeffekt ausmacht. Vielen sagt vielleicht Caitlin Cooper was, tolle Journalistin, die die Pacers begleitet, die jetzt auch, finde ich, ein bisschen von dem Respekt bekommt, den sie verdient, weil sie ja ihre Sachen häufiger verlinkt werden, häufiger geteilt werden. Die hat T-Shirts kreiert. Eins trägt die Aufschrift Jump Passes are good now. Bezieht sich natürlich auf diese lustigen Pässe aus der Luft heraus, die Tyrese Halliburton immer mal anbringt. Und ja, das beschreibt das alles so ein bisschen. Dass die Pacers eben im Zweifel ein bisschen drauf scheißen, was wie es sein muss, wie es funktionieren muss und was immer richtig war, sondern ein paar Dinge vielleicht auch mal anders machen, ein paar Leute reinbringen, die möglicherweise auch übersehen wurden. Und das macht für mich dieses Team so, ja, ich will nicht sagen nahbar, aber so interessant, so anders. Auf der anderen Seite, wenn irgendein anderer Gegner da wäre als die Pacers, würde ich sehr, sehr wahrscheinlich für OKC routen, weil mir auch total Spaß macht, was ich auf deren Seite sehe. Also es fällt mir jetzt nicht schwer, das Team zu wählen, aber ich glaube, in 25 anderen Fällen wäre es eben OKC gewesen, das Team, dem ich die Daumen gedrückt hätte. Deswegen habe ich am Anfang auch von dieser Sympathie gesprochen. Ich finde es einfach total gut anzuschauen.
Ja, ich muss sagen, ich befürchte ein bisschen, dass mein Rooting-Interest für eine lange Serie hier ein bisschen enttäuscht werden könnte. Mir geht's ähnlich wie vor der Pacers gegen Cavaliers-Serie, wo wir, glaube ich, alle drei gesagt hatten, dass es eine relativ schnelle Serie werden könnte, weil die Cavs in allen Belangen besser sind als die Pacers. Das ist uns natürlich jetzt rückblickend gesehen ziemlich auf die Füße gefallen, aber da gab es natürlich auch diverse Verletzungen, die wir da hatten in der Serie und generell haben die Cavs da einfach enttäuscht. Jetzt ist natürlich hier die Frage, ob die Pacers hier als Underdog bestehen können oder ob die Funder einfach zeigen, warum sie eines der besten Net-Ratings aller Zeiten hatten und das Ganze ziemlich schnell beenden könnten. Also ich kann mir da tatsächlich ziemlich viel vorstellen. Ich glaube, wenn die Serie für die Pacers ausgehen soll, dann muss man eigentlich fast Richtung 7 Spiele gehen. Ich glaube, bei den Fandern könnte man mir auch verkaufen, dass das Ganze deutlich schneller geht tatsächlich.
Ja. Hast du jetzt gesagt, für wen du rootest eigentlich?
Nicht so hundertprozentig. Ich habe da keine so eine richtige Präferenz. Ich glaube, ich tendiere leicht zu den Pacers. Die fand ich jetzt die ganzen Playoffs schon so geil. Ich würde es denen auf jeden Fall gönnen. Ich halte es tatsächlich leider eher für unwahrscheinlich, muss ich zugeben.
Man muss ja auch ehrlicherweise noch dazu sagen, okay, sie hat wahrscheinlich relativ viele Chancen in den nächsten Jahren. Also nicht, dass die Pacers nicht nächstes Jahr wieder ganz oben mitspielen könnten oder so, aber die ganze Pick-Situation der Thunder ist natürlich schon phänomenal. Also selbst wenn sie irgendwann im Laufe der nächsten Jahre dieses Team in der Breite so nicht mehr halten können, gibt es ja trotzdem Wege, wie sie ihre Stars halten können. Und wenn dann, also man vergisst, sie haben gerade noch ein absolutes Top-Talent in Topic gedraftet und können halt in den nächsten Jahren mit, ich weiß nicht, wie viele sind es, 738 Draftpicks, alles mögliche an Talent holen. Und das sind ja auch nicht immer nur Talente, sondern du kannst ja auch die Picks wieder traden und dann holst du vielleicht andere passende Rollenspieler rein. Es gibt so viele Möglichkeiten, wenn die jetzt nicht völlig auf den Kopf gefallen sind, dann reden wir in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich fast davon, dass OKC irgendwie eine Rolle spielt oben. Deswegen, sie haben noch ein bisschen Zeit, sagen wir es so.
Ja, insofern ist es natürlich auch schon wirklich ein Battle of the Styles, wenn du so willst, weil so wie sich die Teams aufgebaut haben, es war ja wirklich maximal unterschiedlich. Also du als Sixers-Fan, Christian, müsstest ja eigentlich einiges wiedererkennen bei dem, was die Thunder gemacht haben, nur dass sie natürlich wesentlich erfolgreicher waren bei dem, was sie gemacht haben, weil was? Die haben auch wirklich...
Ja. Weil sie fette Spieler gedraftet haben?
Hast du gerade fette oder fitte gesagt?
Ich habe gesagt fitte.
Fitte, okay, ja. Ich wollte gerade sagen, nee, ich lasse jetzt meinen Kommentar zu fetten Spielern. Auf jeden Fall, ja, fitte zum einen und weil sie überhaupt gut gedraftet haben und weil sie natürlich auch wirklich extrem getankt haben einfach zwischendrin. Also da, die hatten ja auch wirklich fürchterliche Jahre aus Sicht dessen, der die Thunder verfolgt und einfach gerne in die Halle gehen will und irgendwie sein Team gewinnen sehen will. Aber sie haben das dermaßen geschickt gemacht, dass sie natürlich diese, was hast du gesagt, 738 Picks ja irgendwie zusammengesammelt haben und damit jetzt auch agieren können. Und damit kannst du natürlich auch Leute holen, wie meinetwegen, was weiß ich, ein Alex Caruso oder sowas und dann dein Team aufpolstern. Und das Team ist einfach jetzt schon, obviously natürlich, weil wir sind hier in den Finals, möglicherweise das beste Team der NBA und da ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Wenn du das jetzt beispielsweise vergleichst mit den Celtics, nehmen wir mal an, Tatum wäre gerade fit und was weiß ich, Porzingis würde die Luft kriegen und so weiter, dann sind die natürlich auch ein sehr gutes Team, nur die stehen eben schon an dem Punkt, wo wir eigentlich drüber reden müssen, irgendwie muss man das Team nicht vielleicht auseinanderreißen, sind die zu teuer, ist es überhaupt bezahlbar, was machst du denn da? Und genau diese Probleme hast du ja bei den Thunder nicht. Aber sie haben eben, sind, sagen wir mal, durch ein tiefes Tal der Tränen gegangen, aus Sicht, wie gesagt, des Fans, der da gern sein Trikot anzieht und einfach mal Plätze in der Halle bucht. Und die Pacers haben es halt ganz, ganz anders gemacht. Also da gab es ja einige Deals und Trades und so, wo sich der ein oder andere in den Kopf gefasst hat und dann hieß es immer so, boah, ob man bei Halliburton irgendwie nicht zu sehr auf jemanden setzt, der doch klare Schwächen hat in seinem Spiel. Ich weiß nur, bei Pascal Siakam gab es relativ viel Kritik, weil es hieß, ah, der ist er eigentlich teuer und eigentlich ist ja Pascal Siakam gar kein 1A-Star und so weiter. Dann haben wir jahrelang drüber geredet, dass Miles Turner unbedingt, also was heißt unbedingt weg muss, nicht weil er irgendwie blöd ist oder sowas, sondern einfach, weil ja immer die Diskussion war, irgendwie, wer geht jetzt, er oder Sabonis, jetzt ist er noch da, aber das kann eigentlich auch nicht sein, also den müssen, sage ich, auch traden, jetzt ist er immer noch da und wirkt ja so, als hätte man den extra für diese Situation geholt, was auch immer ganz interessant ist, weil du kannst natürlich auch durch Jahre gehen, wo du, vielleicht in jedem Trade-Gerücht drin bist und plötzlich sind die Trade-Gerüchte einfach weg, weil du genau der bist, der hier gebraucht wird, ne? Oder meinetwegen ein Neesmith, der bei Boston, also ich weiß nicht, mir hat da so ein bisschen die Fantasie gefehlt, irgendwie, dass der so richtig gut werden sollte. Zack, kommt er zu Indiana und es ging halt sofort bergauf. Natürlich auch, weil er mehr Minuten gekriegt hat und mehr Raps und so weiter und so fort. Ganz klar. Aber trotzdem musste er den Schritt ja erstmal machen. Obi Toppin, zum Beispiel Obi Toppin aus New York zu holen. Ich meine, ich fand's lustig damals, aber irgendwie aus anderen Gründen. Aber dass er sich da so gut einfügt und gut funktioniert, irgendwie war auch nicht 100% klar und so weiter und so fort. Also die sind einfach einen ganz, 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 ganz anderen Weg gegangen. Und trotzdem hat beide Teams dieser Weg irgendwie jetzt offensichtlich zum Erfolg geführt. Und das macht es auch wieder interessant. Also ich will es jetzt nicht, wie Lothar Matthäus sagen würde, höher sterilisieren, als es sein muss. Aber ist schon dann irgendwie auch ein bisschen beeindruckend zu sehen. Und da muss ich sagen, so als Basketballromantiker, der sich natürlich wünscht, dass gar kein Team tanken muss, dass alle immer gewinnen wollen, dass alle einfach clevere Moves machen und so, fände ich es natürlich schon irgendwie cooler, wenn die Pacers irgendwie das Ding machen würden, um einfach so zu zeigen, okay, so ein System kann auch funktionieren und es kann dich einfach zu Ringen am Finger führen. Auf der anderen Seite, aus so einer, sagen wir mal, NBA-bürokratischen Sicht, ist es natürlich auch cool, dass man sagt, okay, wir machen diese Scheiße ein paar Jahre durch, aber wir haben dann auch das klare Ziel, dann damit wirklich sehr, sehr gut zu werden. Also dann weißt du wenigstens, dass dieser ganze Mist, den man da durchzieht zwischendrin, auch wirklich zu was führt. Und das ist ja jetzt so ein bisschen das Ding in Philly, wo man dann sagt, okay, wofür haben wir das eigentlich jahrelang gemacht? Klar, irgendwann ist dann Embiid irgendwie dabei rausgesprungen, zwischendrin war mal ein Butler da und so. Aber so richtig in die Richtung, wo man hin wollte, hat es eigentlich nicht geführt. Also ne, man kann sich jetzt über Tyrese Maxey freuen und über, wie hieß der letzte Draftpick, der sich verletzt hat? Ich habe den Namen schon
Jared McCain.
Genau. Ja, ansonsten weiß ich, wie viel Positives Christian jetzt aus der Zeit noch so ein bisschen mitnehmen kann.
Ganz kurz noch zu den Fundern, weil du gesagt hast, man ist durch ein sehr tiefes Tal gegangen. Also man muss ja schon sagen, es war zwar tief, also man war zweimal 14., aber man war halt auch wirklich nur zweimal richtig schlecht. Also in der Saison davor war man noch Fünfter im Westen, hat dann in den Playoffs gezockt und in der dritten Saison quasi unter Daigneault dann, da war man schon wieder Zehnter und stand 40-42, also hätte es quasi beinahe in die Playoffs geschafft und letztes Jahr war man dann ja schon wieder Erster. Also die haben quasi das ganze Tanking ein bisschen im Turbo durchgespielt, also 2 Jahre schlecht und dann ist man instant wieder kompetitiv. Das ist ja quasi das Optimum, was man da im Endeffekt erwarten kann. Also ich glaube, die Sixers hätten das damals, glaube ich, auch ganz gerne gemacht, aber die haben halt Noel, Embiid und Simmons gedraftet, die jeweils dann mindestens ein Jahr verletzt verpasst haben. Ich glaube, sonst wäre das Ganze da auch ein bisschen schneller gegangen, tatsächlich. Aber gut, manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech oder so ähnlich.
Ja, genau.
Ja.
Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Und Markel Fultz war ja auch noch da, ne?
Es stimmt.
Stimmt, der war auch
Das ist auch ein
Number One Pick,
Fußballer-Zitat
ja.
eben gewesen, oder? Oliver Kahn? Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung.
Okay.
Aber ich denke, Sam Presti kann man den allergrößten Respekt aussprechen. Also er hat es schon wahnsinnig gut gemacht und bei den Sixers lief halt alles nicht so rund, aber ich glaube, da können wir an anderer Stelle drüber sprechen. Ich würde gerade noch mal einen Punkt einwerfen. Dann kommen wir vielleicht ein bisschen Richtung der Predictions schon. So ein X-Faktor, den ich noch mal nennen will. Man könnte mir jetzt vielleicht gleich entgegnen, der ist völlig an den Haaren herbeigezogen. Aber ich finde, es ist irgendwie ein Punkt, nämlich das Thema Klatschen ist. Und ich will gar nicht sagen, dass das eine Team besser oder schlechter ist in Sachen Klatschen ist, sondern ich finde es interessant, wenn man mal drauf schaut, welches Team hat die wenigsten Klatschspiele überhaupt gehabt? Das ist eine ganz schwierige Frage.
Die wenigsten Klatschspiele.
Ja, von allen 30
Das
NBA-Teams.
in der Regular Season oder jetzt in den
Regular Season,
Playoffs?
genau.
Vermutlich die Thunder dann, oder? Die waren halt nicht in vielen Klatschspielen drin.
Ja, wenn du
Genau,
schon
so
und das
fragst,
ist ja
ja.
erstmal überhaupt kein Vorwurf. Also es ist ja sehr gut, wenn du nicht so oft in enge Spielsituationen kommst. Ich finde aber, wenn man sich mal anguckt, wie viele Spieler es tatsächlich waren und wie gravierend diese Unterschiede sind. OKC hatte in der Regular Season 24 Klatschspiele. Die Pacers hatten fast die Hälfte ihrer Spiele als Klatschspiele, also das waren 38. Also haben einen Unterschied von 14 Spielen, bloß dann noch ein paar, die in den Playoffs dazukommen. Also da ist es, in den Playoffs ist dann ein Klatschspiel mehr, das macht jetzt nicht so einen Unterschied. Aber in der Regular Season eben schon ein sehr großer Unterschied. Also während die Pacers in den Top 10 sind bei der Zahl der Klatschspiele, ist OKC halt einfach auf Platz 30, so im Volumen. Unterm Strich, wenn man schaut, was dabei rausgekommen ist, also die Bilanz war ja bei OKC dann natürlich trotzdem gut. Obviously sind halt ein gutes Team. So. Also 16-8 Bilanz, Pacers mit einer 24-14 Bilanz in solchen Spielen. Und beide, also man kann auf vielen Ebenen gucken. Was bei beiden auffällt, ist, dass sie extrem wenig den Ball verloren haben in diesen Klatsch-Situationen. Also Pacers zum Beispiel mit nur einem Turnover pro Klatsch-Game. Und OKC, ja, auch wahnsinnig wenige. Aber worüber ich halt so ein bisschen nachgedacht habe, ist, wenn du so selten in Klatschsituationen erprobt bist, kann es vielleicht ein kleiner Vorteil für die Pacers sein, dass, wenn sie in solche Situationen kommen, dass sie dann schon ein bisschen besser performen können. Also deswegen sage ich, es kann an den Haaren herbeigezogen sein, aber es ist nur so ein Gedankengang, weil wir gesehen haben, die Pacers machen das extrem gut in solchen Situationen. Also nicht nur, dass sie total gut auf den Ball aufpassen, sondern wir sprechen ja die ganze Zeit von diesem egalitären Spiel. Und das siehst du halt auch. Normalerweise sind total viele erfolgreiche Abschlüsse der Pacers assistiert. Es geht aber massiv runter in diesen Klatschphasen. Also wir haben dann eine Assist Percentage, die um 12% sinkt in diesen Klatschsituationen. Siehst du also, die sind in der Lage, dann auch für sich selbst zu kreieren. Ist natürlich bei manchen Teams so, dass sie dann einfach mehr für sich selbst kreieren. Aber OKC zum Beispiel fast überhaupt nicht. Also in der Regular Season haben sie immer noch relativ viel den Ball geteilt in den engen Spielsituationen. Und bei den Pacers merkst du, sie können das Spiel dann auch ein bisschen verändern, haben die Leute, die dazu in der Lage sind. Und auch Tyrese Halliburton ist dann jemand, der schon anders agieren kann. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber vielleicht ist es in solchen engen Spielen dann ein kleiner Vorteil, wenn du es halt einfach fast doppelt so oft gemacht hast in der Regular Season. Doppelt so oft ist ein bisschen viel gesagt, aber sagen wir mal, also schon deutlich häufiger.
Ein kleiner Vorteil ist es, denke ich, auf jeden Fall, vor allem, weil wir halt jetzt bei den Pacers auch über die gesamten Playoffs im Endeffekt gesehen haben, dass sie sich in solchen Situationen einfach durchsetzen können. Und bei den Thunder haben wir halt im Endeffekt die ganze Saison über gesehen, dass sie extrem starkes Team sind, was halt nie in diese Situation kommt. Ist natürlich jetzt die Frage, was man da bevorzugt, wenn man jetzt davon ausgeht, es kommt zu solchen Situationen, dann ist vermutlich hätte man dann lieber ein Team, was schon öfters in solchen Situationen war. Aber ich glaube jetzt am Ende auch nicht, dass das ein Faktor ist, der keine Ahnung, die ganze Serie entscheidet. Aber ein kleiner Faktor wird es auf jeden Fall sein, denke ich.
Also blöd formuliert ist es natürlich nur dann ein Faktor, wenn die Spiele auch eng werden. Und wenn jetzt natürlich ein Team es schafft, in dem Fall jetzt zum Beispiel die Thunder, einfach größere Vorsprünge rauszuspielen, dann kommt es natürlich gar nicht zum Tragen, beziehungsweise dann ist es eher vielleicht ein bisschen das Problem, dass die Pacers ja gar nicht gewohnt sind, irgendwie so abgemurkst zu werden, dann irgendwie hinten raus, und die Thunder aber eben schon. Und die Thunder natürlich auch sehr gut darin sind, Vorsprünge rauszufahren. Gleichzeitig, Basketball ist natürlich wie jeder andere Sport auch so ein bisschen ein Mindgame. Ich finde es immer ganz interessant, was das mit einem machen kann, wenn du in eine Situation kommst, die du vielleicht so nicht erwartet hast oder die du so nicht kennst. Also um mal kurz zwei Beispiele aus anderen Sportarten zu bringen. Ich schaue ganz gerne italienischen Fußball, und da sind der AC Mailand, also Milan und Bologna zum Beispiel, waren dieses Jahr wahnsinnig stark darin, nochmal zurückzukommen nach Rückstand. Das heißt, immer wenn die haben sich erstmal eins gefangen und dann sind die erstmal richtig ins Rollen gekommen. Jetzt kannst du sagen, es ist ja schon mal ein Nachteil, dass du überhaupt erstmal einen Rückstand hast. Gleichzeitig sind die halt irgendwann sehr ruhig geblieben, weil sie einfach schon zig Situationen hatten, wo sie wussten, ja, wir kommen sowieso immer in Rückstand und wir drehen das Ding noch. Und dieses Selbstbewusstsein zu haben, das ist natürlich reine Erfahrung. Ist ja nicht nur so, weil die gedacht haben, wir sind besonders gut, denn das hätte jetzt zum Beispiel im Falle von Milan der Tabellenstand so gar nicht hergegeben, sondern einfach diese Erfahrung, okay, der Rückstand macht uns nichts, lasst uns unser Spiel aufziehen. Andere Situation, jetzt Giro d'Italia beim Radrennen, da ist zum Beispiel so, dass Primož Roglič war mit Favorit, hätte eigentlich, ja, also wäre eigentlich derjenige gewesen, der mitunter auserkoren war, das Rennen zu gewinnen. Er ist aber ein paar Mal gestürzt und plötzlich hast du so richtig gemerkt, wie es bei dem im Kopf irgendwie so Klick gemacht hat. Das ist jetzt ein bisschen Interpretation, aber ich denke schon, dass das da eine Rolle gespielt hat. Und der hatte einfach Angst vor dem nächsten Sturz und das hat sein ganzes Rennen verändert. Also eine Situation, die er so nicht gewohnt ist in dem Fall, einfach was verändert. Und ich glaube auch, dass so, um jetzt wieder auf den Basketball zurückzukommen, dass du in so einer Serie, wenn du das schaffst, das Spiel so in Richtung zu drehen, dass die anderen einfach nicht ihr gewohntes Game aufziehen können, ihren gewohnten Verlauf haben und das, womit sie eigentlich rechnen können und sollten irgendwie, das, wie es läuft, wenn du das schaffst zu drehen, dann hast du im Grunde immer eine Chance und dann kommt natürlich sowas zu tragen, glaube ich. Also wenn es wirklich eng werden sollte, weil einfach die Pacers es schaffen, und da kommen wir dann jetzt dann auch wirklich gleich mal zu unseren Predictions, ihre Offense weiterhin so stabil und so stark zu halten, obwohl die Defense der Thunder ja, ne, also wirklich gut ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es die Thunder zum einen so ein bisschen in Stottern kommen lässt, weil sie einfach merken, scheiße, unsere Defense ist richtig gut, aber es scheint ihnen wenig auszumachen, und wenn es dann eng wird, dann hast du halt Leute irgendwie, die wirklich damit umgehen können, und da weiß ich auch nicht genau, ob das dann genau die Situationen sind, die Thunder wollen. Heißt natürlich nicht, dass die sagen, um Gottes Willen, die sind einen Punkt hinter uns, jetzt brechen wir komplett zusammen oder sowas, also das habe ich nicht gemeint. Aber wie gesagt, Basketball ist ein Mindgame, und da glaube ich, da kannst du so kleine Vorteile können da wirklich den Ausschlag geben, deswegen will ich das jetzt weder komplett unterstützen, noch will ich es aber vor allem nicht wegreden, weil sowas einfach da sein kann. Aber kommen wir doch wirklich jetzt mal zu unseren Predictions. Christian, was, wenn du jetzt wirklich Pistole auf die Brust tippen musst, unabhängig von dem, was du gerne hättest, was ist dein Tipp?
Nur kurzer Kommentar noch zum italienischen Fußball. Also ich habe auch bis zum 4:0 von Paris noch immer noch dran geglaubt, dass Inter irgendwie zurückkommt.
Oh mein Gott.
Wie du es gerade schön beschrieben hast, die Fähigkeit im italienischen Fußball wieder zurückzukommen. Da merkt man so richtig die Basketball-Denke daraus. Die ganze Zeit gedacht, irgendwie muss er jetzt einfach ein Timeout nehmen, wieder aufs Feld und dann 7-0 auf und dann wird das schon irgendwas.
Genau.
Wenn die Pacers das auch so machen können, ist super. Aber ich glaube, in der Serie generell, um da den Bogen zu schlagen, ist schwierig. Also ich glaube, wenn OKC tatsächlich mit 2-0 oder so in Führung geht, wird das schon echt eine harte Geschichte für die Pacers. Ich hoffe natürlich, dass sie was reißen. Ich würde auch sehr gerne irgendwie jetzt einen total krassen Tipp machen und auf die Pacers gehen, aber ich kann es nicht tun am Ende. Ich glaube aber, sie werden mehr holen, als viele denken. Ich glaube auch, die Spiele werden enger, als viele glauben. Und deswegen bin ich im Endeffekt, glaube ich, bei OKC in 6. Also mein Tipp ist auf jeden Fall, dass sie über 5 gehen müssen. 6. Ich würde mich natürlich über 7 sehr freuen. Und am allerliebsten würde ich natürlich völlig falsch liegen und dann mit einer Pacers Championship aus der ganzen Sache rausgehen. Aber ich glaube, ich lege mich mal auf 6 fest.
Okay, Pacers sind 6. Und Patrick, du?
Ja, ich bin tatsächlich auch bei Thunder in 6. Ich kann mir auch vorstellen, dass es eine kürzere Serie wird, aber ich hoffe einfach, dass es nicht so schnell vorbei ist. Da würde ich mich schon irgendwie drüber ärgern, wenn wir jetzt nur 4 oder 5 Spiele sehen würden. Das wäre, glaube ich, schon schade. Und ich glaube auch ein bisschen, dass man die Pacers jetzt nach den Playoffs tatsächlich nicht unterschätzen sollte. Also die haben schon sehr, sehr starke Serien abgeliefert, meiner Meinung nach.
Ich würde gerade noch nachreichen. Mein Tipp ist, dass die Pacers das erste Spiel gewinnen. Und dass ein totaler Hype daraus entsteht, dass die Pacers hier irgendwie alles gewinnen können. Dann schlägt OKC zurück, dann gleichen die Pacers wieder aus. Wenn das jetzt genauso kommt, das wäre großartig.
Aber, so detailliert möchte ich Playoff-Serien nicht tippen, glaube ich.
Nein, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Pacers dann mit dem Sieg reinkommen und dass das die ganze Serie halt belebt. Weil, wie eben gesagt, wenn OKC wirklich mit 2-0 diese Serie startet, dann kann das eine ganz schwierige Sache werden. Aber OKC ist nicht nur in einem Spiel gut zurückzukommen, sondern ich denke auch in der ganzen Serie.
Also zum einen muss ich natürlich erwähnen, weil du das Fußball-Champions-League-Finale angesprochen hast. Ich glaube, du warst dann der Einzige, der nach Minute 10 oder so noch an Inter geglaubt hat. Also ich habe natürlich
irgendjemand muss es tun.
Auf Inter gehofft, also sämtliche Daumen und großen Zehen und keine Ahnung was alles gedrückt. Aber da ging leider nicht viel. Aber es soll ja nicht unser Thema sein heute Abend. Ich tippe, also ich würde wahrscheinlich auch, ja, ist jetzt langweilig, ne, wenn ich dasselbe sage wie ihr, aber ich würde auch auf die Thunder in 6 gehen, würde aber sagen, dass Thunder in 5 wahrscheinlicher ist als Thunder in 7 und sehe eigentlich, obwohl ich ja so begeistert davon wäre, keine realistische Chance wirklich für die Pacers das Ding zu holen, weil ich einfach wirklich glaube, um so ein bisschen zusammenzubinden, was wir jetzt hier alles gesagt haben, dass die Defense der Thunder einfach zu erstickend ist für das, was die Pacers spielen. Klar haben die so ein bisschen chaotisches Element drin und so weiter und können da vielleicht auch irgendwie Defense vor das ein oder andere Rätsel stellen, weil das ist natürlich auch umgekehrt für eine Defense gar nicht so einfach dafür zu planen, was die Pacers da offensiv aufziehen. Auf der anderen Seite ist es insofern auch schon wieder einfach, indem du erst sagst, okay, du musst natürlich irgendwie versuchen, jetzt erstmal Halliburton so weit wie möglich irgendwie rauszunehmen und dann mal gucken, wer dann dafür übernimmt. Und ich sehe irgendwie nicht, wie das gleichwertig irgendwie funktionieren kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig, die Stars der Thunder irgendwie wirklich rauszunehmen. Also insofern, ich glaube einfach, dass die Thunder da zu viele Körner drin haben, zu viel Defense, zu viele Shooter, die sie dann trotzdem nochmal von der Bank bringen können, zu viele sekundäre Ballhändler. Ich meine, selbst wenn du irgendwie Lou Dort oder so, Gott bewahre, aber wenn du ihn mal ein bisschen in den Ball bringen lassen müsstest, irgendwie, weil das geht ja auch irgendwie. Also es ist jetzt ja nicht so, als wären die irgendwie alle gehbehindert, wenn Shay das nicht übernehmen kann. Ich sehe da die Chance nicht so realistisch, deswegen ich würde auch sagen auf 6. Kann mir auch gut vorstellen, dein Tipp, den du jetzt gerade gebracht hast, dass die Pacers im ersten Spiel einfach die sind ja nicht jünger als die Thunder, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, so mit jugendlicher Frische und Freiheit da einfach draufballern und irgendwie sich plötzlich dieses Spiel holen. Kann ich mir gut vorstellen, aber ich glaube nicht, dass sie da mehr als 2 sich angeln können, was auch ein bisschen schade ist.
Ich sag noch eins, ich glaube, also wir sind jetzt alle bei 6 für OKC rausgekommen. Ich glaube, das ist auch ein Tipp, den wir relativ häufig lesen werden, wahrscheinlich häufiger auch noch Okesie in 5. Ich sage aber, wenn die Pacers es wirklich schaffen sollten, doch noch dieses 7. Spiel zu erzwingen, dann gewinnen die Pacers das. Dann machen die Pacers das. Irgendwie, also ich, bei diesem Team kann ich mir das vorstellen. Also das ist so verrückt, das macht so verrückte Sachen. Ich glaube, dann holen sie das ganze Ding. Aber trotzdem bleibe ich bei meinem Okesie in 6-Tipp unterm Strich. Und ich muss nur, mir ist aufgefallen, wir haben jetzt eine Stunde oder so geredet. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir haben nicht einmal den Namen Cason Wallace genannt.
Ja, richtig.
Vielleicht einmal den Namen Alex Caruso. Und das ist irgendwie so symptomatisch für diese ganz große Stärke von OKC, diese krasse Defense. Die werden immer als Kollektiv wahrgenommen. Das finde ich so spannend, dass man irgendwann gar nicht mehr die Namen so richtig erwähnt, als einzelne Akteure, die irgendwie super gut sind, sondern immer von der krassen Defense spricht. Und eigentlich sind es ja ganz viele einzelne Akteure, die das zu einem Gesamtbild machen, aber sie sind so gut, dass man sie am Ende irgendwie als Kollektiv wahrnimmt.
Ja, definitiv. Ich meine, man müsste auch Leute wie einen Aaron Wiggins mal erwähnen oder einen Isaiah Joe. Also die haben wir jetzt noch gar nicht gehabt irgendwie. Die natürlich sowohl defensiv dann als auch im Falle von Joe zum Beispiel irgendwie von der Dreierlinie einfach wahnsinnig viel helfen. Wir haben auch über Chet Holmgren im Grunde gar nicht gesprochen bisher, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht, ob wir ihn überhaupt mal erwähnt hatten. Der jetzt immerhin in den Playoffs 16,4 Punkte aufgelegt hat, 8,6 Rebounds. Der natürlich auch mit seiner Länge irgendwie da ziemlich brachial ist und dem du natürlich auch mal irgendwie was machen lassen kannst, wenn deine Stars irgendwie zugestellt sind. Also das sind so viele Leute, ein Caruso, der fast 42% Dreier wirft jetzt in den Playoffs und wirklich überall die Hand drin hat. Es ist krass. Und so könnte man die Liste durchgehen, du hast vollkommen recht. Gleichwohl ist es natürlich bei den Pacers auch so, dass, keine Ahnung, jemand wie ein TJ McConnell oder so, von dem wir, ich weiß nicht, ob wir vor Jahren so gesagt hätten, okay, dass der so eine tragende Rolle mal in Finals spielt, ob das eine gute Idee ist. Aber irgendwie ist es schon eine relativ gute Idee, ne? Und da sind so viele Namen, die, aber auf beiden Seiten, ne, muss man sagen. Also ein paar haben wir erwähnt und ein paar andere haben wir komplett unterschlagen bisher. Und das ist auch irgendwie okay so, weil das natürlich irgendwie diesen Teambasketball unterstreicht, den beide Teams spielen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Da hast du komplett recht, ja.
Ja, und vielleicht als kleiner Rausschmeißer noch eine Frage an euch beide. Wurde jetzt ein bisschen drüber diskutiert. Es gab dieses, die Serie der Pacers, in der am Ende, ich weiß nicht, ob ihr die Szene noch vor Augen habt, in der es darum ging, wer soll der Conference Finals MVP sein? Und dann hieß es, okay, jetzt können wir den Conference Finals MVP. Und in dem Moment dachte Tyrese Halliburton, ja, okay, klar, bin ich, ist ja logisch. ist tatsächlich schon so ein paar Schritte nach vorne gegangen. Und währenddessen ist dann der Name Pascal Siakam gefallen. Das ist ganz witzig anzuschauen. Er hat sich jetzt nicht beschwert oder sowas, also habe ich zumindest nicht wahrgenommen. Er bleibt dann einfach stehen und gibt Siakam den nötigen Respekt. Aber was meint ihr? Erstmal vielleicht, wer war für euch in dieser Serie der Conference Finals MVP und wer wird eigentlich der Finals MVP?
Also für mich war der Conference Finals MVP ziemlich klar Halliburton. Ich habe es vorhin schon gesagt, bei Siakam, der ist halt jemand, der Plays finished im Endeffekt oder mal sich mal einen Wurf erarbeitet, aber jetzt nicht irgendwie eine Serie komplett oder eine Offense komplett dominiert, so wie es Halliburton halt macht. Defensiv kann man vielleicht sagen, dass Siakam da auf jeden Fall einen positiven Einfluss hatte gegen Towns und die anderen Spieler der Knicks. Aber ich fand Halliburton jetzt in der Serie auch definitiv nicht schlecht defensiv, vielleicht mal in der Possession oder so. Aber das war jetzt nicht irgendwie so, dass man ihn dauernd attackieren konnte. Deshalb wäre es für mich am Ende schon klar Halliburton gewesen. Zum Ausschnitt, den du angesprochen hast oder das Video, was man da gesehen hat. Ich glaube tatsächlich eher, dass, ich habe es mir auch angeschaut und ich meine, neben ihm stand jemand, der ein Foto machen wollte und deshalb hat er da eher so posiert. Also gar nicht, dass er damit gerechnet hat, dass er jetzt den Award unbedingt bekommt. Auch wenn man ihn fragt und er ehrlich antworten muss, dann würde er vermutlich auch sagen, dass er dachte, er bekommt den. Aber ich glaube jetzt nicht, dass man jetzt irgendwie gesehen hätte, dass er sich das so krass anmerken lässt. Das wäre schon ein bisschen irritierend, glaube ich.
Also, ich schließe mir an, für mich wäre es Halliburton. Ich meine, was natürlich schon so ist, die Usage von Siakam war höher tatsächlich in der Serie. Und er war halt wesentlich effizienter, aber natürlich auch genau aus den Gründen, die Patrick erwähnt hat, weil er halt nicht derjenige ist, der dann irgendwie alles kreieren muss. Und du hast natürlich in dem, was Tyrese Halliburton da spielt, einen wesentlich höheren Schwierigkeitsgrad, weil diese Kombination aus eigene Scoring finden und die anderen einsetzen. Und das sieht man ja unter anderem auch in den Assist-Zahlen. Ne? 63 Assists in der Serie für Tyrese Halliburton. Das ist schon massiv demgegenüber 21 von Pascal Siakam, der sich einfach deutlich mehr drauf konzentrieren kann, was selbst zu machen. Übrigens, die zweitmeisten Assists 34 von Jalen Brunson jetzt in dieser Serie. Also das heißt, Tyrese Halliburton hat fast das Doppelte an Assists verteilt.
Übrigens, ja. Wenn du die Assists noch in die Usage mit reinrechnest, so wie es bei Cleaning the Glass zum Beispiel ist, dann ist Halliburton natürlich auch bei der Usage am Platz 1 vor Siakam tatsächlich. Aber okay, bei Basketball Reference wird das leider nicht gemacht. Da sieht es dann so aus, als ob Mathurin und Siakam hier die treibenden Kräfte gewesen wären.
Ja, Mathurin vor allem, ne, mit 24. Ja, gut, dass du sagst, ehrlich gesagt, weil ich habe das hier auch gerade gelesen, habe gedacht, kann eigentlich gar nicht sein. Ich habe das ganz anders gesehen.
Gut, in den Minuten, die er zockt, wirft er halt viel, also dementsprechend funktioniert das auch ganz gut.
Ja, ich finde ja dieses Game 4, das hat nochmal herausgestochen, dem Halliburton auch im Scoring richtig stark war, also 32 Punkte, 12 Rebounds, 15 Assists, 5 Dreier und 0 Turnover, also ja. Bei all diesen Dingen nicht ein einziges Mal einen Ball verloren, das tut er häufiger, aber dann scoret er nicht so krass und dann legt er auch nicht jedes Mal 15 Punkte auf. Todd Whitehead von Sportradar hat recherchiert, dass es das 11. Spiel in Halleys Karriere mit mindestens 15 Punkten und 0 Turnovern war. Also 15 Punkte und kein einziger, 15 Punkte sage ich schon, 15 Assists natürlich und 0 Turnover. Also eine Assist-to-Turnover-Ratio von 15 ist einfach irre, wenn man sieht, dass Teams so im Schnitt bei 2 liegen oder sowas.
Das ist so krass.
Ja, deswegen ist auch ganz interessant, wenn man historisch schaut, es gibt überhaupt nur 2 Spieler, denen das häufiger gelungen ist, diese 15-0-Spiele oder halt noch mehr aufzulegen. Also eher, wie gesagt, 11 Mal. Gibt 2 Spieler, die es noch häufiger geschafft haben. Kommt ihr auf die Namen?
Einer war Oscar Robertson, oder?
Nee, tatsächlich nicht.
Nicht?
Den hatte ich jetzt irgendwie. Hat wahrscheinlich einen Turnover dann gehabt immer.
Also Jokic vermutlich oder so, oder?
Also einer ist noch aktiv und der andere nicht mehr so ganz aktiv.
Nicht mehr so ganz.
Nein, also er ist nicht mehr aktiv. Ist schon eine Weile her.
Ich dachte, ist es jetzt so eine Situation wie bei
Mello. So ein Diss gegen James Harden.
Ja, genau. Oder so ein Denver Mello oder sowas, wo man nicht so weiß, lebt er noch so richtig, wenn er auf dem Platz steht.
Sagen wir, er ist 63 Jahre alt und hat bei den Utah Jazz gespielt.
Carmelo dann. Ja, oder Stockton halt, wahrscheinlich oder? Dann eher in der Stockton, Kombination, logischerweise, ja.
Stockton ist auf 1, dem ist 14 Mal dieses Kunststück gelungen, mindestens 15 Assists und 0 Turnover aufzulegen. Und dann gibt es noch einen aktiven
Spieler. Jokic, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Der haut ja immer mal einen Turnover rein. Ich glaube, das ist das Problem.
Wobei. Wie waren die Kriterien? Einfach nur 15 Assists und kein Turnover in den Playoffs?
Ja, oder eben mehr. Also es ist auch erlaubt, wenn du 17 Assists und 0 Turnover hast. Aber mindestens 15 müssen es sein.
Dann CP3?
Conley vielleicht?
Ja, exakt. Chris Paul war richtig. Der kommt auf 13 Mal. Das heißt, man kann davon ausgehen, Halliburton hat das eben 11 Mal geschafft. Ist also jetzt noch 2 bzw. 3 solche Spiele entfernt von den anderen beiden. Also die wird er 100% beide noch einholen. In den anderen Namen, die noch so auftauchen, ist mit 7 solchen Spielen. Steve Nash ist dabei. Maxi Bogues hat es auch geschafft. 7 Mal schon.
Oha, geil.
Auch ganz spannend. Ja, aber ich denke mal, das sollte für Halliburton eine ganz, ganz kleine Hürde sein.
Ich finde es halt auch krass, jetzt einfach nur, weil ich es hier gerade so vor mir liegen habe, ne? Wenn du auf diese Serie gegen die Knicks guckst und schaust einfach mal, wer hat wie viel Turnover gemacht, so ganz plump. Dann die meisten Turnover, und das ist jetzt, also wie gesagt, ich will hier niemanden dissen, weil er viel Turnover gemacht hat, das hat er oft auch Gründe, ne? Aber 24 Jalen Brunson, der nächste Towns mit 16, der nächste Bridges mit 15, der nächste Josh Hart mit 13, der nächste, dann kommt der erste Pacer Miles Turner mit 12, dann TJ Connell mit 11 und dann erst Tyrese Halliburton mit 10, obwohl der wahrscheinlich mit Abstand, also zusammen mit Jalen Brunson, am meisten den Ball in der Hand hatte und halt wie gesagt 63 Pässe verteilt hat. Das ist absurd gut. Das ist wirklich absurd gut in der Hinsicht. Gleichwohl muss man sagen, also zum einen haben natürlich die Knicks deutlich besser verteidigt, als, glaube ich, wir alle prognostiziert haben. Das ist das eine. Aber eben, es waren halt die Knicks und die Knicks-Defense hat einfach ihre Probleme. Es wird jetzt einfach auch in der Hinsicht halt wahnsinnig interessant zu sehen sein, was schafft OKC? Also kriegen die das wirklich hin, ihn zu Turnovern zu zwingen? Oder ist er trotz einer zupackenden Defense irgendwie so stabil, dass er relativ wenig Turnover wirft? Also das wird auch nochmal sehr interessant zu sehen sein, einfach die Turnover-Zahlen von Tyrese Halliburton in dieser speziellen Serie zu sehen.
Es darf jetzt gerne losgehen. Also ich bin bereit.
Würde ich auch sagen, genau. Es darf losgehen. Sehr gut. Und dann ja, haben wir mal Bock auf die Finals. Und danach, glaube ich, sind wir alle auch ziemlich durch und haben da mal eine kleine Pause verdient. Von den NBA-Spielern spiele ich gar nicht, rede ich gar nicht, weil die werden ja dafür bezahlt, aber wir nicht. Ha, deswegen müssen wir natürlich auch mal irgendwie eine Pause uns gönnen dürfen. Und ihr euch da draußen natürlich auch. Also womit ich jetzt nicht sagen wollte, dass wir dann Podcast-Pause oder so machen, sondern einfach nur mal, manchmal ist es, also ich weiß nicht, wie es euch geht, so mir geht es oft so nach den Playoffs, ich bin dann einfach irgendwie so ein bisschen durch und bin heilfroh, dass Offseason ist. Dann freue ich mich so ein bisschen auf die Draft, dann freue ich mich so ein bisschen auf die ersten Trades und dann so, sagen wir mal, nach Woche 2 oder 3, so wo die größten Dinger durch sind, denke ich mir immer so, oh, jetzt könnte es auch wieder losgehen und stell fest, Moment mal, wir haben gerade so August mit ein bisschen Glück. Und dann dauert es einfach noch eine ganze Weile bis Ende Oktober, das ist dann nicht gut. Aber bis dahin freue ich mich meistens, dass es mal ein bisschen ruhiger ist und die Themen sich gewandelt haben. Geht's euch auch so?
Bisschen, aber man muss ja sagen, es gibt ja immer irgendwas, was ansteht. Also Draft, Summer League etc. Also für komplett Basketballverrückte gibt's immer irgendwas anzuschauen.
Das ist richtig, ja. Vor allem Summer League, das wird natürlich wichtig zu sehen sein. Da muss man da ganz genau drauf achten. Na gut, dann euch da draußen auf jeden Fall viel Spaß mit der Serie. Wir nehmen jetzt hier am Montagabend auf und sind endlich mal relativ rechtzeitig. Ich glaube, am Freitag geht's los, richtig?
Ich glaube, in der Nacht auf Donnerstag oder sogar schon.
Donnerstag auf Freitag,
dachte Donnerstag ich, auf, ja, also, ja, genau. Also so, dass jemand wie ich, der nicht nachts live guckt, erst am Freitag schauen kann. So habe ich es natürlich gemeint. Das heißt, wir sind mal relativ rechtzeitig dran, was schön ist. Und dann, wie gesagt, euch da draußen viel Spaß mit den NBA-Finals. Ich bin sicher, wir melden uns zwischendrin auch nochmal zu Wort. Euch sei einen schönen Abend und ich bin ganz begeistert, weil für unsere Verhältnisse sind wir relativ früh fertig. Das heißt, ich kann nochmal ein gutes Buch zur Hand nehmen.
Das ist ein schönes Abschlusswort. Lest alle Bücher, schaut Basketball und ich glaube, dann haben wir schon viel Gutes geschafft.
Das definitiv. Dann haben wir die Welt zum Besseren gewandelt. Auf jeden Fall euch einen schönen Abend, ihr zwei, und bis in Kürze. Macht's gut.
Macht's gut, ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.